Habadere und grüß euch zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute mit Daniela Kleiser. Die Dani ist Profi-Triathletin und eine der besten Läuferinnen der Welt auf der Mitteldistanz. Wir sprechen heute vor allem über unsere Zusammenarbeit, vor allem auch über die Zusammenarbeit mit der Marie, den Weg von Hobby zu Berufssportlerin, die Berge und Täler, die man im Profisport oft durchschreitet, vor allem auch gesundheitlich, und über eine sehr, sehr intensive Zeit in ihrem Leben, in der sie lernen durfte, dass jeder Moment in Gesundheit pures Glück ist. Ganz viel Spaß bei einer neuen Folge Verstoffwechselt.
Verstoffwechselt, der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Dani, schön, dass du heute da bist. Das freut mich wirklich sehr. Wie geht's da?
Ja, danke für die Einladung und danke, dass ich hier sein darf. Es freut mich auch sehr, dass es endlich klappt. Und ja, mir geht's hervorragend. Wie geht's dir?
Ja, endlich wieder gut.
Ja, schön. Ja, voll gut.
Ja, aber das ist, es fällt auch auf. Also wenn man die Uhr schaut, du schaust verdammt fit aus, obwohl jetzt eigentlich noch nicht, ist ja noch nicht in der Saison, da jetzt mal sagen. Aber die Veränderungen, die du jetzt so alle gemacht hast, über die wir jetzt auch sprechen können, scheinen zu fruchten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, grundlegend ist einfach meine Energie wieder da und auch da, wo sie sein soll. Ich bin brutal energiegeladen. Ich hatte früher oft so auch so Phasen, wo mir einfach durchgehend kalt war, wo mir, ja, wo ich einfach auch energielos war. Aber die vielen Veränderungen, die ich getroffen habe, und das waren wirklich einige, waren alle Schritte in die richtige Richtung, verschaffen mir einen großen Freiraum und verschaffen mir auch einfach wieder die nötige Energie, die ich auch brauche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so gut ging es mir schon lange nicht mehr.
Mega. Wir werden das im Verlauf ja noch so ein bisschen aufdröseln, was da alles so war und was du vor allem so im, ich sage mal, in dem letzten Jahr jetzt alles so angepackt hast. Wir kennen uns ja echt schon ewig, gell?
Ja.
Weißt du das Jahr noch? Ich habe mir nämlich auch echt überlegt und ich habe mir gedacht, war das 2012 oder war das später? Ich weiß wirklich nicht
mehr. Das war später, weil ich habe ja 15 erst mit Triathlon angefangen.
Dann war es 2015.
Es war 15, weil da habe ich ja meinen ersten Triathlon in Tölz gemacht und du hast gewonnen.
Ja.
Genau. Und da haben wir uns kennengelernt und ein Jahr drauf haben wir, glaube ich, beide den Tölzer Triathlon gewonnen und standen gemeinsam oben. Und ich glaube, da haben wir uns dann so richtig auch befreundet, sozusagen.
Ja, ja, das war spannend. Gell? Das hat
also
dann,
16 dann, ja.
Genau, das hat ja. So irgendwie, haben wir uns dann ab und zu mal gesehen und dann hast du ja denselben Trainer irgendwann mal gehabt. Dann waren wir irgendwann mal in die Trainingslager gemeinsam.
Genau.
Und irgendwie von da an wurde es irgendwie immer intensiver, gell?
Ja, und ich habe dich natürlich verfolgt, auch mit Rot damals, als du Top 10 gemacht hast. Das war ziemlich cool. Und du warst sehr lange ein sehr großes Vorbild von mir. Du bist immer noch ein Vorbild von mir,
aber nicht mehr
kann man so sagen. Nicht mehr vielleicht. Jetzt bist du kein Profi-Triathlet mehr, aber doch. Also ich habe mir auch viel Tipps von dir geholt, immer. Mhm. Ich weiß auch, dass ich dich immer anrufen kann, wenn ich Tipps brauche oder wenn ich auch mal Fragen habe. Als in Anführungszeichen Unternehmerin oder um selber weiterzukommen. Mhm. Und da sind ja Erfahrungen von dir einfach sehr, sehr, sehr hilfreich, die du alle schon gemacht hast.
Mich freut es immer, wenn es dich auch interessiert. Das ist immer total schön. Ja, Dani, ich habe mir jetzt so im Vorlauf des Gesprächs echt immer so ein bisschen Gedanken gemacht, was da seit 2015 bis jetzt, die letzten 10 Jahre, so passiert ist. Hätte ja tatsächlich so am Anfang wahrscheinlich auch keiner gedacht, oder?
Nee, also und ich glaube am wenigsten nicht, weil ich habe ja mit dem Sport angefangen, um das einfach mal auszuprobieren. Mhm. Und ich habe auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal überhaupt eine Profilizenz ziehe, dass ich überhaupt mal auch selbst im Age-Group-Bereich irgendwo da vorne mitspiele. Ich habe das ja wirklich so hier, wirklich Tölzer Triathlon, das sagt eigentlich schon ziemlich viel. Tegernsee, Tölz, hier einfach in der Region einfach mal ein Triathlon gemacht, was ja auch mega cool ist. Aber irgendwie habe ich da so ein bisschen Lunte gerochen, dass das ja, schon auch ein bisschen ambitionierter funktioniert und ich da scheinbar irgendwo ein bisschen so ein kleines Talent für habe. Vielleicht jetzt nicht unbedingt für Schwimmen, aber für den Rest. Und ja, einfach dieses Ausdauertalent mir irgendwo in die Wiege gelegt ist. Dass es da endet, wo es jetzt ist oder einfach nicht endet im Moment, hoffentlich. Ja, hätte ich am allerwenigsten gedacht, ja.
Ja. Wo kommt denn diese Sportbegeisterung her bei dir?
Oh, Sport habe ich schon immer gemacht. Also wirklich schon seit klein auf und wirklich auch alles querbeet. Ich habe angefangen mit Eltern-Kind-Turnen, also da war meine Mama noch dabei, aber ziemlich schnell ging das dann zum Kinderturnen und Turnen an sich. Ich habe Trampolin gemacht, ich habe Fußball sehr, sehr lange gespielt, bin Ski gefahren, wie du, also auch Alpin-Ski gefahren, sehr viel und auch ambitioniert. Habe aber wirklich auch irgendwie, ich habe zwischendrin mal Eiskunstlauf gemacht und irgendwie wollte ich, mich haben einfach alle Sportarten auch einfach interessiert. Das war schon so ein Ding. Ja, ich bin viel Mountainbiken gegangen, viel in den Bergen unterwegs gewesen, einfach auch mit meinen Eltern und dann auch der Skisport zwingt einen ja praktisch im Sommer dazu, auch da in den Bergen aktiv zu sein. Ja, und so war ich einfach grundlegend immer sehr sportlich schon und mir hat Sport auch unglaublich viel Spaß gemacht einfach. Also man hätte mich, ich glaube, hätte mir jemand angeboten, ins Kino zu gehen oder irgendwie draußen Sport zu machen, hätte ich immer draußen Sport machen priorisiert. Genau, und von dem her ist da einfach, ja, vielleicht ein bisschen auch anerzogen, die Sportbegeisterung, aber ja, ich mache das einfach gern.
Ja, was gibt dir der Sport?
Oh, ganz viel Freiheit. Eigentlich vor allem Freiheit, weil man, also natürlich jetzt bin ich in einem anderen Stadium, wo ich dann auch trainiere, wo der Sport ein bisschen auch mein Beruf ist oder er ist mein Beruf mittlerweile. Aber Sport hat mir früher auch immer den Ausgleich gegeben. Ich hatte auch während dem Abi eine Phase, da war der Sport ein bisschen auch eine Flucht, weil ich einfach diesem Druck in der Schule nicht so standgehalten habe. Und mein Ausweg war mein Fahrrad, ehrlich gesagt. Und dann bin ich einfach mit dem Mountainbike die Isar Trails hoch und runter gefahren, teilweise bis nach Bad Tölz und wieder zurück von München aus, weil es für mich eine Flucht war in meine Freiheit und wo ich eben keinen Druck verspürt hatte, ja.
Krass. Hast du dir diese Freiheit bis jetzt erhalten, weil, also wie gesagt, du hast gesagt, du bist jetzt Profisportlerin, Berufssportlerin, du hast die letzten Jahre, wie sagen wir es, das ist nicht ganz so extrem, aber es war abartig extrem, was du für ein Pensum abgerissen hast zwischen Arbeit und eigentlich schon Profisport. Hast du dir da diese Freude am Sport die ganze Zeit erhalten können oder hat sich das einmal verändert?
Nee, verändert hat sich das nie. Tatsächlich ist es ja eher so, dass mir der Sport schon auch sehr viel Spaß macht. Natürlich macht nicht jede Einheit Spaß und natürlich ist es auch mal, boah, jetzt habe ich aber gerade keinen Bock mehr schwimmen zu gehen oder so. Das muss dann halt sein. Oder da muss man dann halt ein bisschen auch den inneren Schweinehund überwinden und zu sagen, ich gehe jetzt trotzdem schwimmen, weil es muss halt jetzt noch sein. Grundlegend ist aber die Freude, also diese grundlegende Freude, die ist einfach da. Und ich bin da eher dankbar, dass ich den Sport so ausführen kann, wie ich ihn ausführen oder wie ich ihn gerade ausführe eigentlich. Und das versuche ich mir auch immer im Rennen, in schweren Momenten, immer wieder in den Kopf zu holen. Hey, du kämpfst Tag für Tag durch den wirklich schweren Alltag und jetzt genießt es hier draußen. Und es ist hart, es ist auch hart im Rennen, aber das kann man ja, also da muss man dann einfach ein bisschen ummünzen und sagen, hey, ich darf das gerade machen. Und dann geht es auch wieder leichter und meistens sogar noch besser und noch schneller. Man kann viel mehr Leistung aus sich rausholen, wenn es einem gut geht, als wenn man sich selber stresst und sagt, ist jetzt aber gerade ganz hart. Dann leidet man ja nur in sich selber rein ja, und bringen tut es nicht wirklich was.
Ja.
Und den Schalter, den finde ich meistens sehr schnell, da umzulegen und zu sagen, ha, nee, stopp, du darfst, du musst nicht. Und es ist einfach auch so. Ich sehe das auch so, dass ich darf den Sport ausüben, ich darf den Sport auf dem Niveau ausüben. Mein Umfeld ermöglicht mir das, mein Körper ermöglicht mir das und grundlegend ist es eine Dankbarkeit. Und wenn ich die nicht hätte, glaube ich, dann würde ich auch den Spaß verlieren, weil dann würde bestimmt viel Druck auf mir lasten, aber ich verspüre den Druck nicht, weil ich eher dankbar bin, dass ich auf dem Niveau Sport treiben darf.
Stark. Ist das was, was immer schon da war oder was du dir irgendwie auch mit Mentaltools oder sowas erarbeitet hast? Oder ist das eher was, was automatisch passiert?
Das ist was, was automatisch passiert bei mir. Das ist mit Sicherheit nicht bei jedem so, weil ja. Ich weiß, wie hart ich dafür gekämpft habe. Mhm. Und ich hatte auch schwere Zeiten, wo das auch alles nicht so leicht ist und wo man auch viel kämpfen muss und wo man ja viel Stress hat, viel Ärger hat auch mit sich selbst und mit dem Umfeld. Aber es lohnt sich, da durchzukämpfen und sich da durch diese schwere Zeit zu gehen. Und dann weiß man es am Ende auch zu schätzen und dann weiß man auch, okay, ich habe das alles geschafft, ich habe das hinter mir gelassen und jetzt stehe ich da, wo ich stehe und darf das alles machen. Also ich glaube, dass es daher kommt. Deswegen ist es bei mir kein Mentaltool oder irgendwas. Diese grundlegende Dankbarkeit kommt aus mir selbst, glaube ich.
Ja, aber das ist ja das Kräftigste, wenn du es dir nicht erst einmal irgendwie erarbeiten musst, sondern wenn es einfach automatisch kommt und da ist.
Ja.
Das ist ja unglaublich starke, unglaublich viel Energie, die da freigesetzt wird.
Ja, es ist halt nicht, ich sage in Anführungszeichen, erkauft oder geschenkt, weil mir hat niemand gesagt, du werd jetzt Profi und mir hat auch niemand gesagt, so hier hast du, keine Ahnung, 100.000 im Jahr und jetzt mach mal Triathlon-Profi und wir gucken mal, was passiert, sondern ich musste dafür kämpfen. Ich musste sagen, okay, ich schraube jetzt von 35 Stunden Arbeit auf 30 Stunden Arbeit zurück. Jetzt schraube ich auf 25 Stunden Arbeit zurück und dann kann ich noch weiter runtergehen. Und ich kann Stück für Stück professioneller werden. Mhm. Und das ist halt der Weg, den man geht und sich selbst das erarbeitet. Das ist schon, da gehört viel dazu und dann weiß man es auch zu schätzen. Weil einem keiner das hinterherwirft, das ist eigentlich das.
Ja, das passiert im Triathlon eher selten
tatsächlich. Ja.
Dani, wann hast du dich denn dazu entschieden, dass du sagst, hey, hobbymäßig schön, aber jetzt möchte ich es als Profi probieren?
Entschieden habe ich es eigentlich nach dem WM-Titel 2021. Mhm. Das war ja diese Corona-WM in Anführungszeichen. Mhm. Da waren wir in Amerika. Mhm. In St. George und ich bin Overall Age Group Weltmeisterin geworden. Auf der Mitteldistanz, genau. Und ich habe mir das vorher schon so ein bisschen im Kopf überlegt. Ich lande jetzt so zum Beispiel bei der Challenge Samurin, die ja die Challenge-WM in Anführungszeichen ist oder dieses inoffizielle The Championship. Da wäre ich bei den Profis auf Platz 9 gelandet, wenn ich so die Zeiten verglichen habe. Man darf natürlich ein Profirennen mit dem Age-Group-Rennen nicht vergleichen, aber trotzdem
ist ein Anhaltspunkt.
Ich habe dort nach wie vor den Laufstreckenrekord. Das hat immer noch keiner gebrochen.
Aber da kommen wir auch noch dazu. Mittlerweile hat die Dani ziemlich viele Laufstreckenrekorde.
Ja, aber trotzdem, den habe ich aufgestellt als Age-Grouper. Ja. Es ist ja, also, dass ein Age-Grouper schneller läuft als die Profis, ist ja eigentlich nicht so normal. Und das ist halt, da habe ich halt gesehen, ich bin schon irgendwo vorne dabei. Und in dem Jahr habe ich tatsächlich auch jedes Rennen over all age groups gewonnen. Mhm. Also da habe ich kein einziges Rennen irgendwie mal als Zweite beendet. Nicht mal als Zweite, was ja auch noch gut gewesen wäre. Und dann habe ich natürlich damit schon geliebäugelt, dass ich dann die WM gewinne. Das war natürlich auch viel Glück, muss man auch sagen, weil das ja mit Rolling Start kannst du überhaupt nicht einsehen, was da eigentlich los ist. Und dass ich das gewinne, war auch gar nicht so mit viel Vorsprung, sondern es war relativ knapp. Aber dennoch bin ich Overall Age Group Weltmeisterin geworden und danach habe ich gesagt, so jetzt fix, ich bin gut genug. Das war für meinen Kopf auch wichtig, zu sagen, ich bin gut genug, um das zu probieren. Dann habe ich es probiert und bin halt 22 einfach mal ins Profifeld reingestolpert und dann hat es ja auch gleich ganz gut funktioniert.
Hast du damals schon das Ziel gehabt, dass du davon leben kannst irgendwann oder dass du wirklich mit zu den Top 40 sind es gerade, gell, auf der Welt
46. Kehrst?
Ja, Top 50 der Welt kehrst.
Ja.
Momentan Top 4 beim Laufen, aber wie gesagt, du hast letztes Jahr bei der WM einen abartigen Lauf hingelegt. so viel schneller wie alle anderen. Also du gehörst zu den besten Läuferinnen im Triathlon auf der Welt mittlerweile und alles andere nähert sich dem an, so darf ich das jetzt mal nennen. aber hast du das damals schon, dieses Zielbild schon irgendwie vor Augen gehabt? Oder hast du gesagt, hey, mei, wenn ich jetzt als Hobbyathletin alles gewinne, ist das irgendwie quasi nur so ein logischer Schritt?
Gesehen habe ich es noch nicht. Ja. Natürlich strebt man danach, immer besser zu werden. Mittlerweile spreche ich es tatsächlich auch aus, dass ich möchte in die Top 20 der Welt. Ich denke, das Feld ist wahnsinnig dicht. Und wenn man zur Top 20 der Welt gehört, dann ist man schon sehr, sehr weit oben. Mhm. Das spreche ich mittlerweile auch aus. Die PTO-Weltrangliste gibt ja leider nicht so das Abbild, was man sich gerne wünschen würde. Also es ist nicht ganz fair. Aber ich bin gespannt, was passiert, wenn ich auf die Langdistanz gehe. Weil dann kriege ich auch nochmal anders Punkte, so wie die da vorne.
Ja, und man muss ja dazu sagen, es ist ja tatsächlich in dem Fall in unserem sehr jungen Sport so, dass es ja Gott, also auf der einen Seite endlich eine Weltrangliste gibt,
ja.
Die 2014 langsam mal angefangen haben, dass das aufgebaut wird.
Das überhaupt aufzubauen, ja.
Ja, also ja. Da habe ich mal tatsächlich auch erfahren, dass ich 2015 kurz einmal Top 5 war auf der Mitteldistanz.
Echt jetzt?
Und dann hat die PTO das Ganze wieder eingestampft kurz. Also das war dann ja ewig mit Geldgeber und so weiter, furchtbar schwere Zeit. Also und dann haben sie es ja wieder hochgefahren. Und jetzt ist es, finde ich, halt für einen Athleten oder auch für die, wirklich, dass man es mal so wirklich sichtbar macht, wo steht man denn eigentlich? Für Sponsoren oder auch für die Menschen da draußen, die sich ja bei dem ganzen Triathlon gar nicht mehr auskennen, welcher Distanz und wer macht was und warum und wieso.
Ja, ist ein gutes Tool auf jeden Fall, ja.
Und dass das jetzt vielleicht nach ein paar Jahren noch nicht ganz perfekt ist, ist klar. Und tatsächlich, glaube ich, gibt es ein großes Problem, was du gerade angesprochen hast. Wenn man noch keine Langdistanz macht, wirst du einfach mit den Punkten in gewisser Art und Weise ein bisschen vernachlässigt.
Das ist halt in allen Serien, also jetzt, ob man jetzt die Ironman-Serie anschaut oder das PTO-Ranking. Also im PTO-Ranking kommt halt nochmal die reinen PTO-Rennen dazu. Die sind halt nochmal echt, die knallen. Also wenn man da schön vorne dabei ist, dann kriegt man da richtig viele Punkte. Genauso die Langdistanzen. Mhm. Das ist ein anderes Level. Und das ist ja noch nicht ganz ausbalanciert. Ich denke aber, grundlegend ist es ein super Tool, weil man sieht ja auch, dass Leute auf der Mitteldistanz, die nur Mitteldistanzrennen machen, sehr weit hochkommen können. Zum Beispiel die Caro Pole, wie weit die sich dieses Jahr vorgearbeitet hat, das ist einfach beeindruckend. Die hat jetzt auch einen Contract gekriegt, was ja auch wirklich cool ist. Also man kann es schon auch über die Mitteldistanz schaffen. Mhm. Deswegen traue ich es mich auch auszusprechen, zu sagen, ich möchte in die Top 20, weil das ist nicht so unrealistisch. Ja. Und
ja gut, und man muss ja sagen, mit deiner Laufstärke auf der Langdistanz ist das ja ein Riesenvorteil, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe es vergessen nachzuschauen. Ich glaube, du bist gerade als vierte deutsche Frau gelistet, wenn man das täuscht.
Das weiß ich gar nicht.
Ja,
habe ich nicht geguckt.
Mal nachschauen.
Aber ich also wer sicher vor mir ist, die Laura Philipp, die Anne Haug ist vor mir sicher, die Anne Reischmann ist sicher vor mir, die Caro Pohl ist sicher. Fünfte oder sechste.
In einem Triathlon-Land wie Deutschland ist echt schon cool.
Ja, ist schon cool. Ist auch, ich habe auch viel dafür investiert.
da können wir gleich drauf.
Ja, und auch dieses Jahr viel dafür investiert, oder 2024 viel dafür investiert. Ich denke auch, dass mir die letzte Reise, die ich gemacht habe nach Australien und Neuseeland, nochmal erstens sehr viele Erfahrungen im Sport mitgegeben hat und mir aber auch in der Weltrangliste nochmal einen Schub verpasst hat, gerade die WM. Genau, und da konnte ich einfach dann auf Platz 46 der Welt die Saison beenden und das ist unglaublich cool zu sehen. Und wenn man sich auch die Jahre anschaut, da wo ich angefangen habe, 22, war ich, keine Ahnung, Platz 211, ich weiß gar nicht, in der Weltrangliste, also bevor ich Profi wurde, da hat man ja auch irgendwo Punkte gekriegt, warum auch immer, das habe ich noch nicht ganz durchschaut, warum ich da schon Punkte hatte, aber und wie ich mich halt hochgearbeitet habe und 2023 habe ich die Saison auf Platz 64, glaube ich, beendet. Bin jetzt auf Platz 46, das ist halt schon cool. Und das ist halt, wenn die Kurve nur nach oben geht und nicht nach unten, dann scheint man irgendwie was richtig zu machen.
Ja, aber man muss ja sagen, das war ja jetzt nicht so, dass es die ganze Zeit nur nach oben ging. Also du hast ja
Na, nur statistisch.
Ja, genau, ich würde sagen, renntechnisch, ergebnistechnisch.
Ja.
Aber dazwischen kam ja ganz, ganz krasse Achterbahn. Jetzt gerade, wenn man sich eben den Einstieg von 2021 nach dem WM-Titel dann bis jetzt anschaut. Ich habe es vorher gerade angeschnitten, du hast noch verdammt viel gearbeitet, neben sehr, sehr viel Training. Hast du irgendwann einmal dir die Mühe gemacht, zu schauen, wie viele Stunden du da in der Woche wegballert hast?
Nee, aber ich kann es eigentlich sehr gut überblicken, weil am Anfang habe ich tatsächlich so 32 bis 35 Stunden gearbeitet pro Woche und habe nebenbei immer mindestens 20 Stunden trainiert. Also das war so, ja, eigentlich immer um die 20 Stunden. Klar, in den Rennwochen ein bisschen weniger, am Trainingslager ein bisschen mehr, aber im Schnitt 20 Stunden und dann spricht man halt von der 55-Stunden-Woche.
Und dann warst du aber noch nicht beim Physio, hast noch kein Marketing gemacht, hast noch kein Social Media gemacht, hast dein eigenes Management noch nicht vorangetrieben.
Bin auch noch nicht zur Arbeit gefahren und auch nicht zurückgefahren, sondern es war ja reine Arbeitszeit.
Da muss man dazu sagen, du hast damals in Grünwald gelebt.
Mhm.
Jetzt hat Grünwald zwar ein Schwimmbad, aber bei uns ist die Schwimmsituation im Süden von München gar nicht so einfach. Und es gibt Tage, da musst du eine Dreiviertelstunde im Auto sitzen. Einfach,
ja,
dass du irgendwo zum Schwimmer hinkommst, wo du gut schwimmen kannst.
Ja. Das ist auch das große Thema gewesen, warum ich eigentlich gar nicht so regelmäßig schwimmen war die letzten Jahre. Also muss ich echt sagen, Jahre. Weil Schwimmen einfach am meisten Zeit kostet.
Mhm.
Und dann kann man sich ja denken, wenn man schon noch 35 Stunden arbeitet, dann geht man halt eher mal eine Dreiviertelstunde laufen, anstatt zwei Stunden zu opfern, um schwimmen zu gehen. Man hat die zwei Stunden gar nicht.
Und vor allem, du bist maximal eine Stunde im Wasser.
Ja, genau, aber bis zwei Stunden unterwegs. Ja. Und das ist halt allein mit der Föhnerei und dem ganzen Zeug. Also im Sommer geht es noch ein bisschen schneller.
Ja.
Im Sommer geht es noch ein bisschen schneller als im Winter. Aber im Winter, ich merke es ja jetzt, also das ist brutal. Man ist einfach, egal ob man eine Stunde oder eine Stunde 15 oder eine Stunde 20 im Wasser ist, ich habe das Gefühl, ich brauche immer zwei Stunden. irgendwie bin ich auch schneller mit dem Duschen, wenn ich länger schwimme. Aber
es sind immer zwei Stunden. Bist schon sauber.
Genau. Aber es ist halt einfach ein riesen Zeitaufwand. Mhm. Und geradelt ist halt auch mal schneller, weil geht man eine Stunde auf die Rolle, hat man schon mehr geschafft, als wenn man sich nur eine Stunde Zeit nimmt fürs Schwimmen, dann ist man eine halbe Stunde im Wasser.
Mhm.
Ist halt leider so.
Ja.
Genau. Und das ist halt, da ist halt das Schwimmen definitiv auch zu kurz gekommen. Ich habe da viel zu wenig Augenmerk drauf gelegt, aber es ging auch nicht anders. Ist halt leider so. Und das waren natürlich Zeiten, die waren so. Das Geld verdient sich nicht von allein und die Miete finanziert sich auch nicht von allein und die bezahlt dir auch eigentlich keiner.
Ja, die Reisen muss da irgendwie mal
zahlen. Die Reisen muss man auch zahlen. Die Sponsoren sind nicht die, die gerade an deiner Tür klopfen und sagen, hallo, wir haben ganz viel Geld, wir wollen es loswerden.
Corona-Zeit und so weiter. Ich meine, da
genau.
Es gab ja einige Themen, die das Ganze nicht unbedingt einfach gemacht haben.
Da konnte man froh sein, dass man seine Sponsoren hatte und die auch beständig einen kleinen Teil dazu beigetragen haben, weil ohne die wäre es gar nicht möglich gewesen. Also da hätte ich wahrscheinlich noch weniger Rennen gemacht und hätte noch mehr arbeiten müssen, um mir das überhaupt selber zu ermöglichen. Und aber die Sponsoren haben meinen Weg begleitet. Ich bin da auch extrem dankbar für. Und die begleiten mich auch weiterhin. Das ist eigentlich noch cooler, weil ich bin jetzt schon echt professioneller geworden und sie sind trotzdem an meiner Seite und unterstützen mich weiterhin. Und das ist so cool, dass da so eine langfristige Zusammenarbeit entstanden ist, die jetzt einfach auch so langsam Früchte trägt. Und ich glaube, das ist für die auf deiner Seite echt cool, dass das langsam echt mal fruchtet. Und für mich halt umso cooler, weil ich mich auch sukzessive ein bisschen mehr auf den Sport konzentrieren kann.
Ja, die Entwicklung, jetzt auch wenn man es von außen beobachtet, ist ja schon wirklich so, jedes Jahr kam quasi so ein kleiner Schritt hin zu mehr Professionalisierung. Und was mir aufgefallen ist, trotzdem auch hin zu einer nachhaltigeren Gesundheit.
Mhm.
Also ich weiß das nur, als wir den ersten gemeinsamen Trainer hatten, war es eher so Kamikaze-mäßig. Und dann ging es irgendwann in eine Richtung, wo Ermüdung ein großes Thema gespielt hat, wo auch der Zyklus nicht mehr so ganz funktioniert hat.
Da habe ich auch noch die Pille genommen.
Genau.
Das war auch ein großes Thema.
Ja, und dann hat es aber langsam angefangen, dass das irgendwie schon bei dir, und das ist ja dann doch nicht immer so, dass man in so einem jungen Alter dann versteht, okay, schon mehr nachhaltig muss ich, glaube ich, was verändern, dass ich das überhaupt gesund machen kann.
Mhm.
Wo war da bei dir so der Punkt, dass du gesagt hast, hey, jetzt glaube ich, muss ich da auf meine Gesundheit mehr achten.
Das war tatsächlich noch bevor ich Profi wurde. Da habe ich mich auf eine Langdistanz vorbereitet, in meinen jungen Jahren. Wie alt war ich da?
Jung.
Ja, 22 oder 23.
Wir
ja,
haben übrigens 22. Die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als wir es gehört haben.
Gell? Ja, ich weiß. Und da habe ich tatsächlich, das war die Corona-Zeit, genau, 2020. Da war ich 23, ja, genau. Und da habe ich, ja, so 35, 40 Stunden trainiert, weil es halt möglich war. Es war neben Studium. Studium hat nicht stattgefunden im Prinzip. Also klar, online, aber das hast du ja alles machen können, wann immer du wolltest. Musstest du nirgendwo irgendwann sein. Und da war es mir möglich, viel zu trainieren. Das Training war auch möglich, weil Corona, man durfte ja alles alleine machen. Mhm. Hauptsache man war allein. Schwimmen ging natürlich nicht, aber viel Radfahren, viel Laufen und dann noch ein bisschen Krafttraining dazu oder halt Übungen, die das Schwimmen voranbringen sollen. Und das wurde halt einfach zu viel Ausdauersport einfach. Double Run Days, zweimal die Woche, mindestens einmal pro Woche 5 Stunden auf die Rolle, auf Wasser. Es waren halt alles so Geschichten, die dazu beigetragen haben, dass ich immer leichter und leichter wurde. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, da ist wenig Energie da. Mhm. Dann hätte der Wettkampf 14 Tage, wären es noch gewesen, bis zu der Langdistanz. Revue passieren, sag ich ganz offen, ich hätte diesen Wettkampf nicht geschafft, energetisch nicht geschafft, weil ich viel zu leicht war. Und der wurde zum Glück abgesagt. Und da habe ich richtig das wie so eine Last auch von meinen Schultern abgefallen. Und mir wurden richtig die Augen geöffnet, weil ich gemerkt habe, boah, hey, du hast jetzt in den letzten 4 Monaten ungefähr 10 Kilo abgenommen.
Du warst noch nie dick.
Ich war noch nie dick, aber ich habe tatsächlich 10 Kilo abgenommen. Mhm. Ich war ein Häufchen Elend in dem Sinne. Und dann bin ich aber auch erstmal mit dem Erik nach Korsika gefahren und habe mich selbst einmal 2 Wochen aufgepäppelt, um auch einfach wieder Energie zu bekommen. Mhm. Das Kuriose war, mein Körper hat 3 Monate gebraucht, um überhaupt mal wieder zuzunehmen. Mhm. Ich habe echt gegessen wie bescheuert und sehr wenig Sport gemacht im Verhältnis zu vorher. Und auch nur so Dinge, die mir einfach gut getan haben, wandern und ein bisschen mehr Planschen, solche Sachen halt. Und aber mein Körper hat diese Nahrung einfach mal kontinuierlich 3 Monate aufgesaugt, bis überhaupt mal wieder auf der Waage 1 Kilo mehr zu sehen war. Das war unglaublich hart. Und da habe ich richtig gecheckt. Ich habe damals auch eine Trainingspause dann bei meinem Trainer genommen und dann auch recht flott entschieden, ich beende die Zusammenarbeit komplett. Habe dann auch mit dir telefoniert, um mir neuen Input zu holen. Und habe dann Trainer gewechselt. Dann war natürlich auch ein großes Thema die Pille, die abzusetzen war. Die beste Entscheidung, würde ich sagen, die ich für meinen Körper getroffen habe. Mhm. Weil mein Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht kam. Und nach dem Absetzen hat es für mich 1,5 Jahre gedauert, bis ich wieder einen Zyklus hatte. Das zeigt eigentlich nur, was die Pille so auswirkt. Mhm. Und das fand ich, dass einen da, also da mache ich nicht mehr irgendeinem Trainer oder irgendwo Vorwürfe, sondern eigentlich auch den Frauenärzten, die einfach sagen, hier bitte Pille und los geht's. Mhm. Finde ich schon ein bisschen ein Wahnsinn.
Es ist halt schade, dass man die Auswirkungen eigentlich nie bespricht vorher.
Ja, und dass auch keiner weiß, keiner beschäftigt sich damit.
Ja, weniger.
Auch kein, also eine 14-, 15-Jährige, was soll sie sich auch damit beschäftigen? Ja. Die glaubt ja dem Arzt, das ist ja auch normal. Also die müssen sich ja auch entwickeln, die Kinder oder Jugendlichen. Ich finde es halt, es wird einfach pauschal, hier Pille und los. Mhm. Und hinterfragt wird es eigentlich sehr selten. Mhm. Ja.
Du hast ja dann letztes Jahr aufgrund einiger Themen, die dann also gekommen sind, du hast Gürtelrose entwickelt gehabt und immer wieder halt das Thema Stress gehabt. Es ist ganz lustig, du bist immer ins Trainingslager nach St. Moritz gefahren und du hast immer erzählt, wenn du in St. Moritz angekommen bist, ist der Ruhepuls schon runtergewandert. Also du hast einfach gemerkt, wenn die Arbeit irgendwie weniger war und du warst einfach mal örtliche Veränderung, weniger Arbeit oder keine Arbeit, ist sofort die Leistung explodiert. Wie hat sich der Stress insgesamt dann für dich so entwickelt, dass du gesagt hast, Du hast dann Marie in dem Fall tatsächlich ja mit an Land gezogen und hast gesagt, ja, du, bitte lass uns was machen, weil so geht es jetzt gesundheitlich nicht mehr weiter.
Ja, also das war eigentlich tatsächlich, ich meine, das Pensum war hoch. Ich bin zwar dann schon runtergegangen von den Arbeitsstunden her, habe halt noch 25 Stunden gearbeitet, aber ich wurde natürlich auch professioneller und musste auch hochwertiger trainieren, sage ich jetzt mal. Und die Wege wurden wieder ein bisschen weiter. Das Schwimmbad in Grünwald zum Beispiel hat zugemacht. Man musste immer Auto fahren, wenn man schwimmen wollte, und von A nach B zu kommen. Wir sind dann auch umgezogen nach Sauerlach und sind dann, für mich war dann der Arbeitsweg auch weiter. Es hat immer halbe Stunde hin zur Arbeit, halbe Stunde wieder zurück. Teilweise einfach noch spät abends arbeiten, sodass ich erst um 8:30, 9 nach Hause kam. Und genau, ausschlaggebend war dann die Gürtelrose, die dann Ende April kam. Ich habe mein erstes Rennen letztes Jahr gemacht und danach hatte ich einfach eine Gürtelrose. Und es war für mich ein totales Alarmsignal, dass meinem Körper einfach einige Dinge zu viel sind. Genau, dann habe ich die Marie kontaktiert, weil ich einfach wusste, wenn mir da auch einfach jemand helfen kann, dann seid ihr das. Jetzt nicht nur auf der Stoffwechselebene, sondern einfach auf der mentalen Ebene. Die hat mir eigentlich nur 3 Atemtechniken an die Hand gegeben. Ich habe dann das Eisbaden angefangen und hat mir Tools an die Hand gegeben, mir Raum zu schaffen für mich selbst. Ich habe immer noch genauso viel gearbeitet. Ich habe genauso viel trainiert. In meinem Alltag hat sich so nichts verändert, aber in meinem Kopf hat sich was verändert und das war sau wichtig. Und einfach mentale Hilfe sich zu holen, ist im ersten Moment nicht leicht, weil man muss sich ja schon auch eingestehen, hey, hier läuft was falsch und nicht die Gürtelrose abstempeln, was ich am Anfang gemacht habe. Bin ich ganz ehrlich, ich habe gesagt, okay, Gürtelrose wieder weg, zack, habe noch 2 Rennen gemacht. Dann kam ja meine Entzündung in der Hüfte, die mich 9 Wochen gekostet hat, aber nach 2 Wochen habe ich mir dann noch eingestanden, so geht's nicht weiter, das kann nicht sein. Genau, und dieses Eingestehen war der wichtigste Schritt und dann auch gleich an die richtige Adresse zu gelangen, hatte ich natürlich Glück, dass ich das einfach im Pad hatte.
Dass du die richtigen Menschen kennst.
Dass ich die richtigen Leute immer gleich kenne und ich erst noch suchen muss. Ja. Das war natürlich mega hilfreich, klar. Und da hat die Marie mir schon echt sehr geholfen, weil ich da in meinem Kopf sowas, also einfach einen Schalter umlegen konnte. Und das war halt cool, weil das für mich auch gar nicht schwierig war mit ihrer Hilfe. Also das war halt, sie hat mir es gesagt, ich konnte es umsetzen. Es war für mich gleich auch das richtige Tool, zu sagen, jo, das passt für mich und ich verwende es nach wie vor. Weil auch jetzt begegnen mir stressige Situationen, aber ich kann es für mich sortieren.
Super. Ich habe das Gefühl, berichtige mich, wenn es anders ist. Du hast es bis zu einem gewissen ausschlaggebenden Punkt 2023 so ein bisschen weggedrängt, dieses Thema Stress.
Ja.
Und wir waren 23 gemeinsam in Milwaukee,
ja,
bei der PTA US Open,
ja,
und wurden am ersten Tag quasi direkt überfallen. Also das heißt, man wollte unser Auto stehlen und wir haben das eigentlich gar nicht kapiert,
ja,
bis die Dani am Fahrersitz einsteigen wollte und schreit, hey, da sitzt jemand bei uns im Auto, und schon hast du ein Messer an der Brust gehabt.
Ja.
Das war dann an sich, ist die Situation ja schnell deeskaliert, die sind alle weggelaufen relativ schnell, wir haben die Polizei geholt, das war alles ein bisschen stressige Situation und glaube, da in dem Sinn für das Rennen noch gar nicht so ausschlaggebend, aber ich glaube, das hat nachgearbeitet bei dir, gell?
Ja, das sind immer wieder so Situationen, die einem im Leben begegnen, die nachgehend erst wirken. Mhm. Also bei mir hat es lange gedauert, bis ich das, und dann habe ich davon geträumt. Mhm. Und dann hat mich immer wieder in meinen Träumen jemand überfallen, aber dann bin ich auch draufgegangen in meinen Träumen. Also das war nicht so, dass das waren richtige Albträume. Und das hat mich gar nicht so, also das war jetzt nicht so unmittelbar danach, so nach 2-3 Wochen, das war eigentlich so ein halbes Jahr später. Und das sind so, wenn man solche Dinge, man denkt, man schiebt es immer weg und sagt, ach, eigentlich hat es mir nichts ausgemacht. Aber es kommt ja dann doch, irgendwo kommt es in einem wieder hoch. Und dann wird einem bewusst, hey, der Typ hat dir ein Messer an die Brust gehalten, der hätte dich abstechen können. Und das wird einem ja erst im Unterbewusstsein bewusst. Und dann ist es natürlich auch ein was mitschwingt. Und man spricht so nicht drüber, weil Ja, man schiebt es einfach weg und sagt, ja mei, da, gut.
Ja, und jetzt, du bist ja gesund, es ist ja nichts passiert.
Genau, was, also was, und dann, was, dann träumt ja. man halt nochmal davon und dann träumt man halt nochmal davon und nochmal. Aber dann darüber zu sprechen und ja, einfach auch mal seine Angst, die da, ich hatte ja einfach wirklich Angst in dem Moment, die auch mal auszusprechen, dann kann es auch gut sein, weil jetzt ist es für mich gut. Mhm. Ich habe dann auch nicht mehr davon geträumt, aber man muss sich halt erstmal eingestehen, hey, das war echt scheiße. Mhm. Und es war eine blöde Situation für mich und die hat mir auch noch lange Angst bereitet. Mhm. Ja, es ist halt einfach eine Angst. Ja. Aber ja,
aber
im Nachhinein war es eigentlich schon.
Ja, vor allem, weil wir ich weiß nur, wir sind da angekommen, Milwaukee, wir haben das auch nicht gewusst, tatsächlich eine der gefährlichsten Univiertel in die USA, haben wir auch dann noch rausgefunden, ja, als dann abends noch ein paar Pistolenschüsse irgendwo
schlafen habe ich nicht wirklich.
Ja, ja, aber Gott sei Dank konnte man dann Apartment wechseln, dann war es super.
Ja,
aber
war das dann.
Ja, das stimmt, war dann war, aber dann war es ja spannend, gell, weil du fährst, was waren das, 2 Meilen, nicht mal in derselben Stadt.
Ja.
Und alles ist anders.
Ja.
Und du hast überhaupt nie sogar das Gefühl, dass du irgendwie da jetzt hat.
Ja, Kriminalität, ja. Irgendwas da wäre.
Mega, also es war echt strange. Aber was ich sagen wollte, das ist halt dieses Thema Angst, schlechte Gefühle, Gedanken und so weiter. Da merkt man, glaube ich, dann erst einmal ja wirklich, klar können wir es mit der Atemgasdiagnostik auch messbar machen, aber was das für Energieräuber sind, wie das die ganze Zeit unterbewusst quasi an deinem Akku zieht.
Und es konfrontiert dich ja immer wieder, also täglich eigentlich, weil, oder fast täglich, zumindest wenn du auf die Straße gehst. Und das waren ja in dem Fall, ich bin um Gottes Willen kein Rassist, aber es waren dunkelhäutige Menschen, die uns da überfallen haben. Und für mich war es halt einfach die Situation, dass ich musste nur jemanden Dunkelhäutigen sehen auf der Straße und sofort kam das wieder hoch. Und das sind halt so Situationen, das passiert im Unterbewusstsein. Ich will das ja gar nicht. Ich meine doch, also ich habe auch dunkelhäutige Freunde, die unglaublich cool sind. Und natürlich ist das, ich habe da überhaupt gar keinen Anhaltspunkt zu sagen, die sind per se böse. Mhm. Aber dir ist es halt passiert. Und dann ist das die logische Schlussfolgerung einfach nur in deinem Kopf, dass jedes Mal, wenn du jemanden siehst,
das auslöst.
Das kommt einfach hoch.
Ja.
Ganz unterbewusst, ohne dass man das wirklich will.
Ja, wir haben dann auch im Nachgang rausgefunden, dass das Kia Boys.
Ja, die Kia Boys.
Kia Boys, dass die da eben Kias und Hyundai ist, weil die irgendwie leicht zu knacken sind.
Mhm. Stehlen. Ist auch nach wie vor so. Kia und Hyundai hat da nichts geändert. Da gibt es nach wie vor Videos.
Es ist krass. Cool. Ja. Ja, und die fetzen da, oder es hat irgendwie so Chicago, Milwaukee, glaube ich, hat das auch angefangen,
genau,
die klauen die Autos und die verkaufen die nicht einmal, sondern die ballern einfach durch die Straßen, sind da schon Menschen gestorben, irgendwie mit mega Geschwindigkeit.
Die bauen eigentlich nur Unfälle,
Es ist
Ich weiß noch, die wo wir unser Auto dann zurückgegeben haben, weil der die Scheibe eingeschlagen war, die hat uns doch erzählt, dass ihre Schwester schon verwickelt war in so einen Autounfall und die eine ganz schwere OP dann hatte.
Ja.
Da hat sich das Bein irgendwie zerquetscht im Auto.
Das ist so krass.
Ich finde es halt, wie kommt ein Mensch auf die Idee, andere Menschen mutwillig zu verletzen?
Ja, ich glaube, es ist einfach nur das Thema, dass die wirklich dann irgendwo in Situationen aufwachsen, wo du kein Zielbild vor Augen hast, wo du keine Erziehung, vielleicht auch keine Führung irgendwie hast oder keine Liebe erfährst oder wie auch immer.
Ja.
Und mei, dann hast du halt so eine Gang.
Aufmerksamkeit.
Die da irgendwie funktioniert.
Ja.
Spannend, also mega krasse Situation. Wie gesagt, und das für mich war es in der Situation leichter, weil du versichert warst auf das Auto und du quasi gefahren bist. Das heißt, ich bin auf die Beifahrerseite, habe nur gesehen, oh scheiße, da ist das Fenster eingeschlagen. Und ich habe mir nur gedacht, wir sind aus der Wohnung raus, also aus dem Haus und dann vorher strahlender Sonnenschein, 30 Grad.
Genau,
und es hat geregnet. Und dann hat es Vollgas geschüttet und wir haben einfach nur die Koffer reingetragen. Gell? Das waren, und geschaut, wo wir Essen kaufen können. Also das waren 10 Minuten oder so.
Ja.
Gehen raus und dann stehen da zwei wirklich, was werden die gewesen sein? 12, 13, 14.
14, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Zwei junge Schwarze tatsächlich, einer mit mega Dreads und ich habe mir gedacht, hey, der Hund ist cool. Und habe nur so einen Scherz gemacht, so quasi, ja, hier, das Wetter habe ich mir hier einfach besser vorgestellt.
Und dann war doch der hinter der Ecke mit genau, der Skimaske. Und dann sagst du zu mir, dachte, die haben einen komischen Regenschutz
hier. Ich habe mir nur gedacht, was hat denn der jetzt? Ist das sein Regenschutz oder
du
so?
Du hast mir gesagt, die machen aber einen komischen Regenschutz hier mit Skimaske.
Und ich dachte mir, und dann, aber da musst du
ja wirklich. Ja, aber auch so richtig blauäugig, gell?
Ja, wie dumm man da eigentlich. Ja? Oder wie, oder wie behütet wir hier eigentlich?
Ja, naiv halt einfach, gell? Wir zwei.
Und ich dachte mir, was ist denn das? Ganz komische Situation. Mhm. Und dann. Ja, wie gesagt, war ich auf der Seite, wo es die Scheibe eingeschlagen haben und du hast das Pech gehabt, dass du vor dem mit dem Messer gestanden bist.
Ja, der hat ja mit dem Messer eigentlich nur versucht, das Auto kurz zu schließen. Nur deswegen hatte der ein Messer. Ich weiß ja noch, die Kratzspuren da an der am Schlüsselloch sozusagen. Mhm. Ja, der hat einfach nur versucht, das kurz zu schließen. Es war seine schnelle Reaktion. Ich glaube, der war auch viel zu jung, um mir da irgendwas zu tun. Der hätte mich niemals verletzt, da bin ich mir ziemlich sicher, jetzt im Nachgang.
Ja, und trotzdem stand aber neben trotzdem. Unser Auto, es ist eng, der macht die Tür auf, der möchte weg und du stehst halt direkt vor dem.
Ja.
Das ist, ja.
Deshalb, in dem Moment habe ich es auch gar nicht geschnallt. Ich habe das ja erst viel später
Ich glaube, das erste Mal so richtig, als der Polizist gesagt hat, das nächste Mal einfach nur Abstand und weg, weil
und als unser,
du weißt nicht, was da passiert.
Genau, und als unser Homestay Gastgeber,
der
Ape, genau, als der mir uns dann erzählt hat, dass er mal mit einer Waffe bedroht worden ist. Mhm. Und dass das auch, wobei der ja dann gesagt hat, ja, Mai, die würden euch niemals was tun, die haben nur einen Plan A, die haben keinen Plan B.
Habe ich mir dann auch gedacht. Gesagt, er ist dann einfach, er ist ausgestiegen und ins Haus gelaufen.
Genau. Habe ich mir auch gedacht, mal, so lässig wäre ich auch gern gewesen zu sagen.
Ja, aber das ist halt, dass du die haben das keinen ist Plan halt B. Tatsächlich irgendwie dann der Alltag, gell? Die gehen da ganz anders damit um.
Ja. Also nichts für mich.
Nee.
Ich mag es nicht nochmal erleben. Und eine Waffe möchte ich auch nicht vor meiner Nase haben, ehrlich gesagt.
Strange. Ja, und das war dann aber für dich so der Punkt, wo du gemerkt hast, na jetzt mental müssen wir schauen, dass was vorwärts geht.
Genau.
Dass du irgendwie in die Entspannung kommst.
Mhm.
Weil du halt einfach wahnsinnig viel zu tun hast.
Ja, genau.
Um da mal so ein bisschen wegzukommen, wo hast denn du das Gefühl gehabt, was war dein Breakthrough-Rennen? So richtig, wo du gesagt hast, hey, da bin ich jetzt irgendwo angekommen.
Ich glaube nicht, dass ich schon angekommen bin.
Oder zumindest angekommen, aber zumindest so, dass man sagt, oder jetzt auch, wenn man sich mit der Dani Kleiser beschäftigt, dann muss man sich damit beschäftigen, dass du ein Weltklasse-Athlet bist.
Mhm.
Wo kam der Punkt, wo die Dani dann als das auch öffentlich wahrgenommen wurde?
Ich glaube, ein bisschen in Zell am See dieses Jahr. Weil die Jahre vorher, ich bin da schon auch auf dem Podium gelandet und auch bei 73 Rennen am Podium gelandet und so weiter. Aber ich glaube, ich habe mich selber noch gar nicht so gesehen. Also ich habe mich eher so ein bisschen als Halbprofi gesehen, in Anführungszeichen. Aber dieses Jahr in Zell am See war ja ein Pro-Serienrennen.
Mhm.
Und dieses Pro-Serienrennen war unfassbar stark besetzt. Das wurde ja vorher auch durch die Medien gezogen mit eigentlich die zweite 73 WM. So, das ist natürlich nicht ganz so stark, das Feld, aber nahezu. Und ich hatte ein mega mieses Schwimmen. also ich habe ja immer ein schlechtes Schwimmen, aber das war schon extra klasse schlecht. Wir mussten ohne Neo schwimmen. Ich war durchgefroren ab Kilometer, nicht mal ab einem Kilometer, sondern eigentlich ab 800 Metern war mir saukalt. Es war so gerade die Grenze zwischen Neo-Schwimmen oder Nicht-Neo-Schwimmen. Genau. Und ich habe halt unglaublich am Anfang, ich habe sehr gut im Schwimmen gearbeitet vorher und wusste auch, ich versuche jetzt dran zu bleiben, bin dann tatsächlich auch 400, 500 Meter dran geblieben und dann war mir einfach zu kalt und ich konnte nicht mehr dranbleiben, weil meine Arme irgendwas gemacht haben, aber nicht das, was ich wollte.
Mhm.
Genau, und da aber vom Kopf her auch zu sagen, ich gebe nicht auf, also ich wollte eigentlich nach dem Schwimmen aufgeben und sagen, na, ich bin so weit weg, ich war 12 Minuten weg nach dem Schwimmen, also es war echt eine Welt und das wollte ich eigentlich nach den PTO US Open nicht mehr erleben, dass ich 12 Minuten weg bin. Das ist mir leider auch passiert, aber da mussten wir auch ohne Neo schwimmen, da war mir auch so kalt. Dann ist es mir eben wieder passiert und es war halt auch ein unglaublich starkes Schwimmfeld und ich wusste auch, wie stark das Feld davon ist und habe eigentlich gedacht, ich komme da nicht mehr ran. Also das Rennen ist für mich gelaufen. Und dann habe ich aber entschieden, so, ich gehe jetzt aufs Fahrrad, weil mir muss ja auch schließlich warm werden. Also probiere ich es zumindest und der Berg kommt und dann schauen wir mal, was passiert. Und die anderen können ja auch irgendwie einen Defekt haben oder irgendwas, die können ja was anderes haben. Und dann lief das Radfahren sehr gut und ich bin da echt gut vorangekommen, habe dann auch gemerkt, ich fahre auf Gruppen auf, habe einen kleinen taktischen Fehler gemacht, mich da ein bisschen reinzuhängen auch. Mit dem Race Ranger ist das ja noch nicht so ganz leicht für mich, da auch zu entscheiden, gehe ich dran vorbei oder fahre ich mit, spare ich mir die Kräfte, spare ich sie mir nicht.
Ich muss dazu sagen, wer das nicht weiß, wenn du an einer Gruppe hinkommst, mit egal ob jetzt 12 oder 20 Meter Abstand gefahren wird, du musst in einem Rutsch an der Gruppe vorbei, wenn der Abstand halt nicht größer ist als das, was erlaubt ist.
Genau, und das waren halt teilweise 5er, 6er Gruppen. Das heißt, hat für mich bedeutet, ich muss jetzt an 6 Athleten vorbeifahren.
Innerhalb von 25 Sekunden.
An einem.
An einem.
An einem, genau. Das ist halt dann schon so eine Entscheidung, wo ich dann gesagt habe, naja, jetzt hänge ich mich mal rein, fahre mal ein bisschen mit. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, hätte ich mir vielleicht die eine oder andere Minute gespart, aber im Nachgang wurscht. Jetzt weiß ich eigentlich, dass ich ab sofort, wenn ich auf eine Gruppe auffahre, dran vorbeigehe, außer es ist die Führungsgruppe, weil wenn ich auf eine Gruppe auffahre, dann bin ich ja scheinbar schneller. Ja. Und genau, und dann bin ich gelaufen und ich hatte eine extrem gute Laufform. Ich kam aus der Höhe und wusste das auch, dass ich eine sehr gute Laufform habe und bin die erste Laufrunde mit den Männern mitgelaufen. Mhm. Die waren auf ihrer zweiten Laufrunde. Ich bin auf meine erste gegangen, habe ein bisschen die Männer geärgert. Erstmal also, hat es mir richtig viel Spaß gemacht, die Männer zu ärgern, auch mit denen mitzulaufen, die zu überholen. Mhm. Die sind an mir dran geblieben. Ich bin wieder dran vorbeigegangen und wir hatten so ein bisschen so ein Wechselspiel. Im Nachgang bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu hart angegangen, weil ich mit denen einfach zu viel Spaß hatte. Nee. Aber nichtsdestotrotz war es gut, weil es kam eine drückende Hitze. Ich bin auf der zweiten Laufrunde gewesen und ich habe gemerkt, puh, es drückt. Es kam auch Gewitter dann reingezogen. Das ist ja dann eine ganz blöde Luftfeuchtigkeit und das Ganze fühlt sich einfach kacke an. Und ich habe gemerkt, ich arbeite mich gerade von Platz 24, wo ich vom Rad gegangen bin, sukzessive nach vorne und überhole gerade Leute, die sind in der Weltspitze. Und das war der Punkt für mich, okay, jetzt dranbleiben, im Kopf stark bleiben und das kann ich dann zum Glück beim Laufen extrem gut und habe mich dann auf Platz 7 vorgekämpft und das war auch der Moment, wo in der Pro-Serie eine Top 10 zu machen, ist ein sehr starkes Ergebnis und das hat für mich auch viel verändert. Man hat es dann auch danach gesehen.
Gut, und man muss ja sagen, du bist jetzt habe ich es nicht richtig im Kopf, aber ich glaube 1,14.
1,17 bin ich in Zell am See gelaufen.
Zell am See, so 1,17, ja. Genau. Man muss dazu sagen, das ist keine einfache Strecke. Und die Männer laufen da gar nicht so schnell. Ich bin in Zell am See 22,5. geworden und habe die drittbeste Laufzeit gehabt mit 1,17 oder so.
Ja, die Männer sind meistens nicht viel schneller.
Nee. Eben deswegen. Nee. Also das ist,
ich hatte einmal eine 1,16, die hatte ich vor 2 Jahren. Genau. Da war aber auch, da waren die Wetterkonditionen einfach so, dass man halt, das waren perfekte Laufbedingungen. Ja.
Und man muss ja dazu sagen, also wir reden hier vom Halbmarathon. Also genau. Du hast es ja dann in dem Jahr auch nochmal hingekriegt, dass du 1,14 gelaufen bist.
Ja, genau. Ich bin ja vorher schon in Valencia 1,14 gelaufen, aber da wusste ich auch gar nicht, warum. Also ehrlich gesagt, da ich bin ins Ziel gekommen, habe gedacht, boah, ich bin bestimmt 1,25 gelaufen. So vom Gefühl. Ich habe mich echt langsam gefühlt. Das darf man eigentlich keinem erzählen, aber ich bin da auch nur 1,14 gelaufen. Und bin dann das Jahr aber noch zweimal 1,14 gelaufen. Einmal in Pagera, bei der Challenge Pagera, die auch eine schwere Laufstrecke ist. Mit sehr viel Wendepunkten und
Bergauf, bergab.
Tendenziell ein bisschen zu lang. Genau, dann Kopfstein.
Wie sagt man, Kopfsteinpflaster, sowas auf Deutsch.
Genau, ist nicht ganz leicht, die Strecke. Und da habe ich auch einen Laufstreckenrekord jetzt.
Noch
eine. Ich stehe jetzt auf der Tafel. Da kriegt man tatsächlich einen Tafeleintrag, dass man...
der steht relativ lang.
Ja, mit Tom Hoop, der hat die Männerlaufzeit aufgestellt dieses Jahr. Und genau, bei der WM habe ich es ja dann nochmal geschafft. War auch keine leichte Laufstrecke, ging auch viel hoch und runter. Wir hatten da knapp 200 Höhenmeter tatsächlich. Das war auch eine... Ja, waren echt auch Berge da drin, gell, wo ich mir echt gedacht habe, puh. Ja, aber da... Also wenn du nach diesem Breakthrough-Rennen fragst, wo ich mich selber auch als Profi angesehen habe, dann war es Zell am See. Mhm. Danach ist viel in meinem Kopf passiert, weil ich eine Woche später Köln gewonnen habe. das war für mich der Moment zu wissen, ich kann auch gewinnen. Mhm. Ich darf auch in Führung gehen und ich kann auch noch die letzte überholen, die da noch vor mir ist. Das hat dann 2 Wochen später gleich wieder geklappt in Sanremo. Ganz unglaublich, also das war dann für mich auch, ich bin da als Dritte vom Rad schon gegangen. Natürlich war das eine prädestinierte Radstrecke für mich, kann man ja gar nichts sagen. Und ich habe da beim Radfahren echt schon sehr viel gut machen können. Aber dann auch mal ein Challenge-Rennen zu gewinnen, das war natürlich für den Kopf unglaublich wichtig und gut. Genau, und da einfach auch mal so ein bisschen das zu durchbrechen, immer nur Zweite und Dritte zu werden, dann auch mal ganz oben zu stehen, war schon auch sehr schön. Ja.
Du hast ja vorher auch gesprochen, dass du ganz lange Zeit keinen Zyklus gehabt hast. Mhm. Du trainierst ja jetzt auch schon lang zyklusbasiert. Mhm. Game Changer, oder?
Ja, es war auf jeden Fall ein Game Changer. Wir haben aber von Anfang an, also ich hatte ja 1,5 Jahre keinen Zyklus. Und da habe ich ja mit dem Flo zusammen dran gearbeitet, dass wir trotzdem nach einem Zyklus trainiert haben. Und zwar ganz witzig, weil genau den Zyklus habe ich eigentlich dann auch bekommen. Der war am Anfang natürlich sehr unregelmäßig und kam zum Beispiel nur alle 8 Wochen. Mhm. Passiert mir tatsächlich immer noch ab und zu, wenn große Stressoren da sind. Es war jetzt zum Beispiel nach der WM und nach der langen Reise auch wieder so.
Ja.
Aber ich weiß es eigentlich im Vorfeld schon immer, wo ich weiß, okay, das bleibt jetzt einmal aus, weil es war gerade einfach viel und das, denke ich, auch ist in unserem Profisport relativ normal. Also ich glaube, derjenige, der das wirklich ganz immer regelmäßig hat,
der ist halt vielleicht wirklich erstens Vollzeit-Profi und dann muss man dazu sagen, Reisen ist halt immer Challenge.
Die Zeiten halt auch. Der Körper muss sich 12 Stunden umstellen.
Ja. Ich meine, das ist ja bei einem Mann schon echt, also wir kennen jetzt mal hier da sämtliche Tabus, die so vermeintlich in der Gesellschaft sind, aufbrechen. Ja. Ich hatte immer Probleme, den Tag danach aufs Klo zu gehen.
Ja.
Wenn ich lang im Flieger gesessen bin oder lang Zeitverschiebung gehabt, das war für mich immer grausam gewesen.
Ja, der Körper muss sich auch so komplett umstellen, weil jetzt angenommen, wenn ich in Neuseeland in der Früh aufs Klo gegangen bin, dann ist ja hier Mittag.
Ja.
Oder weiß, Abend oder wie auch immer.
Komplette Rhythmus.
Ja, und wie muss ich denn, also der Körper muss sich komplett einmal umstellen.
Ja.
Und das ist halt, da gerät einiges durcheinander und zwar nicht nur die Hormone.
Und Dani, wie hast du das oder wie machst du das, wenn du merkst, die Periode fällt auf den Renntag?
Ja, kein Problem. Also ich habe da überhaupt keinen Stress mit. Ich bin sogar eher froh, wenn ich nicht irgendwie 2 Tage vorher bin.
Ja.
Das ist so Worst-Case-Szenario bei mir. Weil dann
am müdesten
bist. Und ich fühle mich dann auch einfach so schwammig. Also so richtig so aufgebläht und schwer. Also das ist dann echt, ich bin natürlich nicht wirklich schwerer, aber es fühlt sich halt einfach, es fühlt sich alles so träge und schwer an. Und wenn das natürlich vorm Rennen ist oder am Renntag ist, ist das unglaublich blöd. Wenn ich tatsächlich meine Tage habe, wenn ich Rennen habe, stört es mich nicht. Erstens sind unsere Anzüge mittlerweile so gut gemacht, dass selbst wenn irgendwie was auslaufen sollte, ja mein Gott, also die Emma Pellet hat das ja letztes Jahr, glaube ich, hat die so einen wunderbaren Post gemacht. Also ich glaube, jede Frau ist ihr dafür dankbar.
Ja.
Weil die hat ihre Tage bekommen während des Rennens. Und man hat einen Blutfleck bei ihr gesehen. Und der Aufschrei war ganz groß. Und sie hat gesagt, und sie hat einfach gesagt, seid ihr alle komplett bescheuert? Ich habe meine Tage. Jede Frau hat ihre Tage.
Alle 4 Wochen.
Ja, alle 4 Wochen. Und wenn es beim Rennen ist, dann ist es beim Rennen.
Ja.
Und dann ist da halt mal ein bisschen Blut am Anzug. Und wen juckt's?
Ja.
Ja. Noch netter fand ich Taylor Nipp, die in Las Vegas gesagt hat, in Dubai war das, wo sie gesagt hat, don't film my ass.
Bitte film meinen Po nicht, weil ich habe mir eingekackt.
Ich habe mir eingeschissen. Ja, danke. Und da macht komischerweise keiner einen Aufschrei.
Ja, wobei es schon ziemlich lustig
war. Es war lustig.
Aber gut, die Taylor,
ich weiß es nicht. Aber es war halt total sympathisch.
Ja, voll. Ich meine, aber das ist ja, wenn du die Taylor triffst, die ist so herrlich.
Bodenständig.
Ja, und ehrlich,
das
ist dir so scheißegal.
Grad raus.
Das ist okay.
Ja, und es ist halt, dann sagt sie dem Kameramann halt, hey, bitte film nicht auf meinen Arsch, ey, ich hab mir eingeschissen. Jo.
I just shit my pants.
Ja, ich fand's gut. Und es gehört auch dazu, weil.
Ja, voll.
Ja, und das, wie vielen Age-Groupern passiert ist.
Ja, also wie gesagt, das ist.
Die sind halt immer nur nicht in den Medien.
Ja.
Da werden keine Fotos gemacht.
Ich kenne Stephen Bayliss damals, der hat dann nur das Pech gehabt, der war damals beim Team TBB, dass der noch mit dem weißen Anzug starten musste. Ja. Und der hat einige Langdistanzen gewonnen.
Ja.
Und dann, der ist jedes Mal ab Kilometer 20 hast du gewusst, okay, das ist, der kommt ja da jetzt daher. Und das, der hat mir immer so leid, du, weil wenn du gewinnst, dann umarmen dich danach sehr viele Menschen, du musst ja auf die Flower Ceremony und so weiter. Und unangenehm, bis sich der Stephen dann immer mal umziehen durfte.
Ja. Dann war eine lange Zeit vergangen.
Ja. Naja, gut, gehört auch zum Sport.
Gehört auch zum Sport und deswegen, ich mache mir da gar keine Gedanken. Also ich mache mir auch keine Gedanken, angenommen, ich wüsste, an dem Tag kriege ich jetzt meine Periode, aber in der Früh ist noch nichts, kann ich auch nichts machen, dann ist es halt so. Und wenn es während dem Rennen losgeht, dann ist es halt so. Ja. Dann kann ich auch nichts ändern. Aber dann ist es mir auch egal. Dann, ja, ich bin eine Frau und dazu stehe ich auch. Also das ist dann einfach, da bin ich zum und Glück gelassen.
Die Laura Philipp hat irgendwann einmal gesagt, ihr Mädels, ihr müsst lernen, dass es eure Superpower ist.
Ja, ist ja auch so. Also man kann den Zyklus für sich selbst nutzen.
Ja.
Und es ist auch wirklich so, wenn man weiß, damit, wie man damit umgehen kann und umgehen muss. Ich habe nicht mal mehr großartig Sorge dafür, wenn es 2 Tage vorher ist. Ich weiß einfach ganz genau, wenn ich einfach, ich muss dann mehr Kohlenhydrate zuführen zum Beispiel, dann führe ich mehr Kohlenhydrate zu, dann passt es auch. Und die Leistung ist dieselbe.
Mega.
Ich bin da nicht wirklich viel schlechter.
Ja.
Ich bin vielleicht nicht ganz so leistungsfähig wie beim Eisprung, okay, aber jo.
Geht trotzdem.
Es geht.
Ja, Dani, jetzt haben wir ganz früh über den Sport geredet, aber hinter dem ganzen Leistungsthema und Triathlon und Sport und Leistungssport steckt ja auch so ein Mensch. Und du hast die letzten Jahre mal eine Situation gehabt, wo du einen sehr lieben Menschen begleiten hast müssen, der Krebs gehabt hat und das leider nicht geschafft hat. Wir haben da oft drüber geredet, über die Situation, und es gibt mir jetzt gerade schon wieder Gänsehaut, weil ich das unglaublich bewundernswert gefunden hast, wie du die Familie da begleitet hast, über ja wirklich einen langen Zeitraum dann auch. Ich finde da gar nicht die richtigen Worte, aber wie hast du das hingekriegt? Also weil es ist ja, wie gesagt, parallel Leistungssport gearbeitet und dann noch etwas, was ja wirklich sehr, sehr, sehr aufreibend ist.
Ja, für mich war eigentlich, also ich bin zu denen in die Wohnung gezogen im Prinzip, die hatten eine Einliegerwohnung und eigentlich ein ziemlich genau ein Jahr später hat der, mein Vermieter in dem Sinne, der Stefan, die Diagnose Gehirntumor bekommen. Und es war dann auch sehr schnell klar, dass das mitunter der schlimmste Tumor ist, den man haben kann, ein Glioblastom. Und die Ärzte haben im Prinzip gesagt, jo, du hast jetzt im Prinzip 3 Monate Zeit und dann war's das. Was ich von Anfang an für mich ganz klar entschieden habe, war, dass ich für diese Familie da bin, egal was kommt. Und habe versucht, der Ehefrau vom Stefan viel zu helfen und für die Kinder da zu sein. Und das war einfach das, was ich tun konnte. Und habe dann auch, der musste dann zur Strahlentherapie, die wollte er nicht im Krankenhaus machen, sondern also nicht stationär, sondern ambulant. Der musste immer nach Großhadern, das war immer, man musste immer eine halbe, dreiviertel Stunde hinfahren, je nach Verkehr in München und wieder zurück. Und das ging über 6 Wochen, jeden Tag. Und ich habe sofort gesagt, ich fahre ihn dorthin, weil er braucht ja nicht jeden Tag mit dem Taxi fahren und die müssen das selber bezahlen. Das ist ja Wahnsinn. Ich war da schon in der glücklichen Situation, dass ich nicht mehr in der Schule gearbeitet habe und da die Zeit hatte, mir das so einzuteilen, dass ich meine Arbeitszeit so gelegt habe, dass ich arbeiten konnte, wenn ich nicht gerade beim Stefan unterwegs war. Und wenn jemand in so einer Lage steckt, dann kann man den Leuten am besten helfen, wenn man einfach da ist. Und man kann ihnen helfen, genau mit solchen Sachen einfach. Die Sarah konnte zu Hause sein und sich um die Kinder kümmern, um den Haushalt kümmern. Und musste nicht auch noch fahren. Und das konnte ich ihr abnehmen. Und das war eigentlich, Es war eine, das Mindeste, was ich hätte tun können. Für mich war das wichtig, sie zu unterstützen, wo immer ich kann. Und ich habe den Stefan dadurch auch sehr nah kennengelernt und bin auch froh, dass ich die 6 Wochen mit ihm im Auto verbringen durfte, weil ich einen wahnsinnig inspirierenden Menschen kennenlernen durfte, der mir auch heute noch viele Lehren mitgibt und an den ich oft denke, weil er grundlegend einfach eine inspirierende Persönlichkeit war. Und es war, ich bereue da keine Sekunde, die ich da an Zeit investiert habe, die mit Sicherheit mir auch irgendwo Stress verursacht hat, aber es war mir wichtig, da zu sein. Und Stefan hatte den ersten Kampf, sag ich mal, gegen den Tumor gewonnen. Und der erste Tumor ist weggegangen durch die Strahlentherapie und durch die Chemotherapie. Es war aber auch von vornherein klar, dass diese Art von Tumor wiederkommen wird. Und als die Diagnose das zweite Mal kam, hat es auch nicht mehr lange gedauert. Das waren, glaube ich, noch 8 Wochen, 6 oder 8 Wochen. Und dann war es aber halt in 12-facher Form da. Und dann war das auch, ihm war es klar, allen war es klar. Er hat die Chemo noch angefangen, eine zweite Chemo. Aber trotzdem hatte er zwischendrin nochmal ein wundervolles Jahr, wo er viele Urlaube mit seiner Familie machen konnte, was ich auch mega schön fand. Und ja, natürlich beschäftigt einen das sehr während der Zeit und es nimmt einen auch sehr mit. Aber es gibt einem auch viele Lehren bringt es mit sich fürs Leben. Und zwar wird man einfach mal schnell auch auf den Boden geholt und alles ist ganz unwichtig. Der Sport ist unwichtig, unsere kleinen Probleme sind unwichtig und das ist ja manchmal auch wichtig, da wieder auf den Boden der Tatsachen geholt zu werden. Und manchmal denkt man ja immer, man stresst sich in viele Dinge viel zu sehr rein. Da denke ich aber dann oft an Stefan und denke mir, weil es gibt auch andere Probleme im Leben, gell? Und das, was wir haben, ist Jammern auf ganz hohem Niveau, ganz oft. Ich finde, wenn es dann um die Gesundheit geht und dann auch um so eine schwere Krankheit wie Krebs, dann ist einfach, sind andere Dinge nebensächlich. Und das hat es mir gelehrt. Wobei der Stefan mir immer gesagt hat, jeder hat seine eigenen Probleme. Und ihm ist wichtig, dass auch, so wenn wir im Auto saßen und über Sachen geratscht haben und ich halt mal wieder irgendwie so ein kleines Problem hatte sozusagen oder mich über irgendwas aufgeregt habe, dann hat er gesagt, ja, aber über solche Dinge muss man sich auch aufregen. Und ich reg mich auch nach wie vor über solche Dinge auch, obwohl ich ein viel größeres Problem habe. Aber es ist wichtig, dass jeder seine eigenen Probleme hat. Weil, ich meine, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre, wäre es ja komisch. Und wenn jeder sagen würde, ah, ich habe keine Probleme, weil das größte Problem, was es gibt, ist Gesundheit und Krebs, dann wäre es ja auch schlimm. Und von dem her war das immer ganz nett, weil er gesagt hat, so, heute habe ich mal keine Lust, über meine Therapie zu reden. Ich möchte jetzt mal über was Alltägliches reden oder über irgendeinen alltäglichen Schmarrn geredet. Und das war halt echt, ja, war cool. Und er hat da irgendwie auch so innerlich die Lockerheit bewahrt. Und es war sehr inspirierend, wie er das gemacht hat. Wie er da auch für sich gekämpft hat und den Kampf angenommen hat. Ja, das sind ganz andere Kämpfe. Und es bringt einen auch weiter, weil wenn mal einem selber was sehr schwer fällt, auch im Alltag, dann denke ich oft an ihn und denke mir, weil der hat so einen Kampf gegen so einen Gehirntumor aufgenommen und der hat dagegen gekämpft. Das ist aber eine ganz andere Liga. Und dann, ist es für einen selbst vielleicht schon ein bisschen einfacher. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und ja, ich trage ihn auch nach wie vor bei mir irgendwie. Also ich denke oft an ihn und ich denke auch oft in den Rennen an ihn. Und er hat mich auch dahingehend immer sehr unterstützt und fand es cool und hat mich supportet und hat mir zum Beispiel vor Rennen immer Videos geschickt, dass ich jetzt Gas geben soll und kämpfen soll wie ein Schwein. Da muss ich ganz oft dran denken, das ist einfach, weil es einfach nett ist. Und ja, es war natürlich eine harte Zeit, eine schwere Zeit, aber genauso auch eine Zeit, die mich für mein Leben weiterbringt. Definitiv.
Wie ist dir das am Anfang gegangen? Weil ich sage mal, jetzt gerade in unserer Gesellschaft setzt man sich ja wenig mit dem Thema Tod auseinander. Also erst, wenn es dann soweit ist.
Ja.
Das ist ja irgendwie so Tabuthema.
Ein Tabuthema auf jeden Fall. Aber seine Frau hat es extrem schön gestaltet für alle drumherum. Wir waren im Prinzip dabei, als er gestorben ist. Also ich war bis 5 Minuten, bevor er gestorben ist, war ich noch bei ihm. Und er konnte im Prinzip loslassen, als nur noch seine Frau bei ihm war. Und was ich auch einen total schönen Moment irgendwie finde und auch interessant finde, dass jemand nicht loslassen kann, solange noch so viele Leute da sind. Und dann echt, wir waren irgendwie 5 Minuten weg und dann konnte er echt loslassen. Und auch ist sie mit dem Thema Tod so offen umgegangen, auch den Kindern gegenüber. Mhm. Ich meine, da waren ja 2 kleine Kinder mit dabei, dass die den toten Papa auch noch gesehen haben und mit dem auch noch sprechen konnten. Und auch ich konnte mit ihm noch sprechen, obwohl er, ja, also sein Körper lag halt noch da. Mhm. Da bin ich der Sarah auch extrem dankbar für, weil ich seitdem 0,0 Angst habe vor dem Tod. Null. Mhm. Also es ist für mich, der Tod ist mir nicht negativ begegnet, muss ich echt sagen. Also sondern tatsächlich eher als was, ja, schön. Schön hört sich in dem Sinne blöd an, aber es war tatsächlich eine besondere Stimmung, die ich nicht als negativ empfunden habe, überhaupt nicht. Die Mädels haben am nächsten Tag Luftballons aufgepustet und haben die da durchs Wohnzimmer geschossen und waren fröhlich. Natürlich waren sie im ersten Moment traurig, dass der Papa tot ist, aber die Situation war nicht so negativ. Also es war einfach keine negative Stimmung da. Und das fand ich schon sehr inspirierend, dass es auch...
Dass es so geht.
Ja, dass es auch so geht. Ja. Und dass es...
Vor allem halt irgendwie, na klar, mit Trauer, aber halt in großer Liebe irgendwie.
Genau.
Nicht und mit Frust und Wut.
Und ihm das auch klar, zu wünschen, dass das jetzt auch vorbei ist. Und ihm, also das war eher so ein, er durfte jetzt loslassen. Mhm. Und wir alle waren froh, dass er nicht mehr weiterkämpfen musste. Natürlich waren wir traurig, dass er nicht mehr da ist. Sind wir auch sicherlich nach wie vor. Aber er musste halt einfach nicht mehr leiden und nicht mehr kämpfen. Und das war gut so.
Also ich muss sagen, wie gesagt, wir haben ja da in der Zeit öfter telefoniert oder uns dann auch getroffen. Und das so mitzuerleben, ich habe so oft Gänsehaut gehabt, als wir da geredet haben, weil es ist wirklich, man redet einfach unglaublich wenig drüber. Und das mitzubekommen, dass das auch, wie würdevoll das gemacht, oder wie ihr das da alle, also alle jetzt miteinander gestaltet habt, find ich fast keine Worte dafür, weil ich es wirklich toll finde.
Ja, und dass die Sarah das alles zu Hause gemacht hat. Der musste nirgendwo hin, das Palliativteam kam und hat ihn da echt auch eingestellt von den Medikamenten her. Und es war irgendwie so, ich sag mal in Anführungszeichen, schmerzlos, dass das auch alles zu Hause zu begleiten, finde ich so bewundernswert. Und wenn mich jemand fragen würde, der in so einer Situation steckt, würde ich ihm immer sagen, die Geschichte erzählen und ihm sagen, es geht auch so. Und für den Menschen, der da im Sterben liegt, ist es, glaube ich, so am allerschönsten. Weil, was ich auch total schön fand, ist, dass sie aus der Asche einen Baum gepflanzt haben und der Baum steht jetzt vorm Haus. Ist halt auch cool. Also das ist halt echt. Und wenn das Kind das Bedürfnis hat, mit dem Papa zu sprechen, geht sie halt an den Baum und kann mit dem Baum sprechen. Oder es ist halt irgendwie nahbarer, als wenn du so einen blöden Grabstein hast oder zum Friedhof fahren musst. Und
es gibt halt irgendwie
schöne Gesten,
ganz
irgendwie,
tolle Möglichkeiten, dann auch trotzdem, so schmerzhaft, wie es dann am Ende ist.
Das aber irgendwie positiv zu gestalten, weil ändern kann man es eh nicht. Es kann keiner.
Ja, und das ist halt, wir kennen es halt, drehen und wenden, wie wir wollen. Irgendwann muss jeder von uns mal gehen.
Und natürlich war das sehr früh und auch einfach viel zu früh. Aber der Stefan hat immer gesagt, das ist was persönliches Pech. Und das ist halt, in seinem Leben ging es immer nur bergauf und dann kam der Tiefschlag. Und dass das halt so krass ist, ist natürlich wirklich persönliches Pech und mega unfair, Ich habe mich auch oft gefragt, warum genau er? Mhm. Also, aber das kann man sich dann bei jedem fragen, den es mit so einer Krankheit trifft. Aber ja, es sind so Schicksale, die kann man, ja, die kann man nicht steuern. Dann muss man echt sagen, persönliches Pech, und dann muss man irgendwo das Positive sehen. Und da, ja, hab ich versucht, auch irgendwo meinen Teil dazu beizutragen, dass das irgendwie positiv bleibt und dass man ja den Kindern so viel wie möglich erspart. Und ich finde, die Mama von den beiden hat es am beeindruckendsten gemacht, wie positiv sie damit umgegangen ist.
Ich muss, wie gesagt, mich hat das zutiefst bewegt damals auch, und jetzt auch, wenn wir drüber sprechen, und jetzt habe ich quasi so persönliche Bindung gehabt, aber das fand ich wirklich mega, und auch danke dafür, dass du da jetzt so offen drüber sprichst, weil, wie gesagt, ich glaube, es ist da uns als Gesellschaft auch gut, wenn man mehr drüber spricht.
Generell Tabuthemen.
Ja, ja. Ja, definitiv.
Ist einfach so.
Und ja, auch was du gesagt hast, was du da mitgenommen hast für dein Leben jetzt auch, dass eben, du hast von der tiefen Dankbarkeit am Ende gesprochen, ja, das ist ja wirklich, dass wir jeden Tag aufstehen dürfen, wo wir gesund sind, wo es uns gut geht, ist einfach ein Geschenk.
Ja.
Und dass man sich vielleicht dann doch einmal überlegt, ob man sich jetzt über den Autofahrer aufregt, der einen jetzt hochhubt oder was
ich
einfach
denke. Aber vielleicht kommt es auch daher, dass ich einfach so dankbar bin, dass ich den Sport ausüben kann, weil ich, ja, weil es kann auch anders laufen im Leben, ja. Ich glaube, das hat mich auf jeden Fall irgendwie auch im Kopf ein bisschen verändert, dass ich nicht mehr, ich habe viele Dinge früher für selbstverständlich hingenommen, aber ich sehe eigentlich gar nichts mehr für selbstverständlich an. Und man darf und man muss auch mal kämpfen im Leben. Und ob man jetzt gegen eine Krankheit kämpft oder eben sein persönliches Problem bekämpft oder dagegen ankämpft, das darf sein und das muss sein.
Ja, und auf der anderen Seite finde ich es auch total schön, dass man sieht, dass ein Leistungssportler ein normaler Mensch ist.
Ja.
Der, egal wo, auch immer auf sämtlichen Ebenen genau dieselben Themen hat.
Wir haben alle unsere persönlichen Probleme. Ja. Ja, ich setze mich auch gern damit auseinander, einfach mal abseits vom Sport zu gucken. Mhm. Und bin da auch froh, dass ich immer so im Alltag gehalten werde und nicht alles nur um, ja, nicht nur um den Sport dreht, weil dann wird es fad werden.
Ja, das ist ja bei dir aber auch was, wenn du brichst früh in die Natur aus, gell? Du hast, Mai, verbindest das oft mit Sport, ob es jetzt Berg oder Skitouren sind oder so, aber du hast vorher Korsika auch gesprochen. Mhm. Was gibt dir die Natur?
Ja, das ist einfach wirklich für mich pure Freiheit. Also auch selbst wenn ich es auch mit Training verbinde, aber wenn ich eine Skitour gehe und da am Berg bin, weil da vergesse ich auch alles, da will und da muss ich auch nicht irgendwie auf die Uhr schauen und irgendwelche Trainingsbereiche einhalten oder irgendwas, sondern bin ich einfach wirklich komplett frei. Da ist das Handy im Rucksack, da habe ich keine äußeren Einflüsse, das tut mir einfach gut. Das ist einfach so, deswegen geht es mir in St. Moritz auch immer so gut, weil da oben, ich habe kein Handy. Also weil Schweiz hat einfach kein Netz, da kann ich Sandy immer zu Hause lassen und kann auch gerade zwischen den Einheiten, wo ich dann wirklich auch mal was abspulen muss im Prinzip, aber kann ich auch einfach mit dem Hund rausgehen und da ist nichts, also da ist kein äußerer Einfluss und das, da muss ich auch über nichts nachdenken, das ist halt einfach mal nichts denken, ist einfach, tun wir zu selten. Mhm. Ja, deswegen geht es einem da oben vielleicht auch einfach so gut. Ja.
Mhm. Mega. Dani, hast du nur Lust auf drei Fragen zum Schluss?
Ja.
Du kommst eh nicht drum rum.
Ich komme nicht drum rum. Oh je, jetzt geht's los.
Dani, was würdest du gerne mehr im Leben haben?
Puh. Mehr, ich hätte gerne mehr Gelassenheit. Und ich für mich persönlich, aber auch wünsche ich es mir für die Umwelt. Also, dass gerade, dass wir uns nicht so leicht stressen lassen und dass wir uns gegenseitig nicht so viel stressen. Das würde ich mir mehr wünschen.
Du hast im Vorgespräch die Menschen in Neuseeland und Australien angesprochen.
Ja.
Da könnte man unsere Scheibe von abschneiden.
Oder? Genau, aber es hängt sicherlich auch mit der Bevölkerungsdichte ein bisschen zusammen und so, aber In Australien zum Beispiel ist die Bevölkerungsdichte auch relativ hoch, gerade in Sydney zum Beispiel. Aber es ist ja eine Stadt, es ist eine Großstadt. Aber das ist einfach nicht so stressig wie hier. Und ja, ich würde mir echt wünschen, dass wir miteinander entspannter umgehen. Weil, ja, empfinden tue ich das noch nicht so. Oder hier ist es einfach stressiger.
Dann können wir ja quasi alle für uns, die wir das so empfinden, schon den ersten Schritt gehen.
Genau.
Aber schauen wir mal.
Schauen wir, ob wir was bewegen.
Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Als ich, wie ich bin. Ich bin, wie ich bin. Und ich bin ein sehr energiegeladener und positiver Mensch, grundlegend. Ja, und ich möchte meine Energie gerne so positiv, wie ich bin, an andere weitergeben. Und so möchte ich anderen auch in Erinnerung bleiben. Schön. Einfach, wie ich bin.
Ja, sehr gut. Und zum Schluss, was ist für dich ein erfülltes Leben?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also ein erfülltes Leben für mich ist ein harmonievolles Leben. Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch. Aber zu einem erfüllten Leben gehören auch Aufgaben. Ich glaube, sonst ist es langweilig.
Aufgaben oder Ziele?
Aufgaben und Ziele. Weil durch Ziele entstehen auch Aufgaben, glaube ich. Und ja, erfüllt ist es dann, wenn man liebe Menschen um sich rum hat und Leute, die einem gut tun, bei sich hat und das für sich auch erkennen kann, wer tut mir gut und wer nicht. Und das ist für mich ein erfülltes Leben. Also mehr braucht es für mich eigentlich gar nicht.
Mega. Es ist schön, dass wenn man mit einem Sportler spricht und in so wichtigen Fragen kein einziges Mal vom Sport gesprochen wird.
Nee.
Das ist gar nicht so häufig.
Ich weiß, aber das, der Sport ist für mich was ich machen darf und was ich wozu ich Gelegenheit bekomme. Aber es ist nicht, natürlich ist es im Moment mein Lebensmittelpunkt irgendwo, wo ich auch viel danach richte. Aber wenn ich den Sport jetzt nicht mehr machen könnte oder wenn das nicht mehr gehen, aus welchem Grund auch immer es einfach nicht mehr gehen würde oder ich damit aufhören müsste,
wärst du trotzdem ein glücklicher
Mensch. Dann wäre ich trotzdem ein glücklicher Mensch, ja, definitiv. Weil für mich gibt es im Leben mehr als den Sport, ja.
Mega. Was ist das denn für ein Schlusswort?
Ja, Michael.
Ich glaube, ja, mega. Also Dani, vielen, vielen Dank für den Einblick in dein Leben und danke, dass du heute die Zeitnummer hast.
Ja, danke für die Einladung. Ja, voll.
Dani, vielen Dank.
Danke auch.
Habe die Ehre.
Tschüss.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.